Autismus bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL Uniklinik Hamm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive-Folge. Ich bin Davina, ihr kennt mich vielleicht schon aus dem einen oder anderen Podcast. Genau, und bei mir sitzt heute Katrin Rentmeister. Herzlich willkommen.
Hallo.
Katrin, wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen duze ich dich. Du arbeitest in einer Kinderambulanz in Münster und gleichzeitig arbeitest du in einem Projekt, was sich auf die Versorgung von autistischen Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat. Und wir freuen uns total, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Genau. In unserer letzten Folge, Ich zeig dir meine Welt, hatten wir Ida da. Genau, ist eine Mama von einem betroffenen Jungen mit einem Asperger-Syndrom und wir hatten Tom da, der selbst betroffen ist. Und beide haben so ein bisschen ihre Geschichte erzählt und sehr eindrücklich ist uns in Erinnerung geblieben, dass Ida erzählt hat, wie schwierig es anfangs war, Unterstützungsangebote als Familie zu bekommen, weil es schwierig war für sie, im Kindergarten und in der Schule ja ausreichend gesehen und unterstützt zu werden. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, ja, was dieses Projekt eigentlich ist, in dem du arbeitest. Wie heißt das? Was tut ihr da? Erzähl gerne mal.
Ja, mache ich gerne. Also es gibt das MIA-Projekt, das steht für Münsteraner Intensivprogramm für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Das ist ein Projekt, das angesiedelt ist an die Fachhochschule Münster mit dem Fachbereich Sozialwesen und ist vor mittlerweile 17 Jahren entstanden, aus einer Idee angelehnt an ein ähnliches Programm, das in Bremen praktiziert wird. Damals mit der Idee, dass gerade die Kleinkinder, die mit dem frühkindlichen Autismus, die ja viele Entwicklungsbaustellen haben und dadurch auch einfach wirklich viel brauchen, viel Förderung, viele Wiederholungen, dafür fehlen die Fachkräfte, die das machen können, zeitlich und natürlich auch, was die Qualifikationen angeht. Und da war dann die Idee, warum nicht Studentenschulen in diesen Wiederholungsübungen, damit die Kinder da auf ihre Fördereinheiten kommen und gleichzeitig wir vielleicht auch schon Fachkräfte sensibilisieren, die nach ihrem Studium vielleicht in diese Richtung kommen, sodass wir da in mehrfacher Hinsicht eine Win-Win-Situation hatten. Familien mit ihren Kindern, die dieses Projekt genießen konnten oder davon profitieren konnten. Und eben die Studenten, die da eine sehr praxisorientierte Studienleistung durchführen konnten.
Cool, das klingt total interessant. Du hast gerade gesagt, da habe ich direkt aufgehorcht, dass die Studentinnen und Studenten üben, so Wiederholungsübungen oder sowas zu machen mit Kindern und Jugendlichen. Was ist das? Also was wird da geübt und wie kann da unterstützt werden?
Ja, also gesunde Kinder, die lernen ja vor allem dadurch, dass sie gucken, was machen eigentlich die anderen und werden dadurch inspiriert und motiviert, das auch zu machen. Was machen die großen Geschwister, was machen die anderen Kinder im Kindergarten und wollen nachmachen, das auch können. Und das ist so eine Motivation, die autistischen Kindern häufig fehlt oder auch diese Möglichkeit, übers Nachmachen neue Dinge zu lernen, so dass wir das bei den autistischen Kindern häufig ein bisschen intensiv herstellen müssen, dass sie eben extern motiviert diese vielen Wiederholungen machen. Also sowohl was den Spracherwerb angeht, bis ein Kind ein Wort gut aussprechen kann, wiederholt es das ja immer wieder und zeigt im Bilderbuch auf die gleichen Dinge und der Erwachsene, der dabei ist, benennt es immer wieder, sagt, das ist der Bagger, das ist der Bagger, das ist der Bagger. Und so lernen Kinder ja sprechen. Aber wenn das im Grunde nicht von alleine passiert, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das über Förderung nachzuholen oder intensiver den Kindern anzubieten, dass sie auch da ihre Lernmöglichkeiten bekommen.
Ah, okay. Das heißt, zusammengefasst kann man ja sagen, dass Kinder mit einer autistischen Störung oder die in einem Autismus-Spektrum leben sozusagen, einfach ein bisschen anders lernen als andere Kinder und trotzdem aber ja auch lernfähig sind.
Ganz genau, das ist ganz wichtig. Sie sind sehr lernfähig. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen lernt welches Kind gut? Denn sie haben natürlich trotzdem alle Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch ganz viele Herausforderungen, die eben diese neurologischen Komponenten mit sich bringen, die es dem Kind eben schwer machen, in manchen Situationen so zu lernen, wie es da die anderen Kinder machen. Das heißt, wir müssen vielleicht Umgebungsvariablen so anpassen, dass das Kind weniger gestört wird und sich mehr auf das fokussieren kann, worum es vielleicht gerade geht, Reize reduzieren, Material anpassen, insgesamt die ganze Lernumgebung so ausrichten, dass sie eben zu diesem besonderen Kind einfach gut passt und es in dieser Umgebung lernen kann.
Ja, Okay, und das finde ich nochmal ganz spannend, weil Ida auch erzählt hat, wie schwierig das war für ihren Sohn Jakob, also sowohl im Kindergarten als auch in der Schule. Ich stelle mir das gerade so vor, weil wahrscheinlich die Lernumgebung eben auf nicht autistische Kinder ausgelegt war und dadurch kam es immer wieder zu Konflikten, die sowohl, glaube ich, für den Jakob sehr belastend waren, als auch für die Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer. Was glaubst du, bräuchte es in Kitas oder auch in Schulen, um auch autistische Kinder dort gut begleiten zu können?
Tja, also ich glaube vor allem, wenn die Diagnose existiert, also gestellt ist, dann finde ich das unglaublich wichtig, dass sie offen gemacht wird. Das ist immer mal wieder so ein Thema bei manchen Familieneltern, die das nicht öffentlich machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Sie werden ihre guten Gründe haben. Das erschwert aber natürlich die Absprachen, vor allem mit Lehrern, Erziehern, was die einzelnen Schwierigkeiten und Probleme angeht. Auch das Verständnis vielleicht, das Erzieher und Lehrer aufbringen können, wenn sie nicht wissen, dass da eine entsprechende Erklärung hintersteht, warum das für die Kinder schwierig ist. Deswegen würde ich sagen, ein gemeinsames Verständnis von der Diagnose und welche Herausforderungen das Ganze mit sich bringt, ist erstmal die wichtigste Ausgangslage. Gut, und Diagnose als Wort reicht natürlich auch nicht. Dann würde ich sagen, wäre es ganz wichtig, dass alle Beteiligten ein gutes gemeinsames Verständnis haben, eine gute Aufklärung über die Diagnose und was es eben im Alltag auf Verhaltensebene alles mit sich bringt und welche Hürden, Herausforderungen den Kindern begegnen, um da entsprechend vielleicht zu antizipieren oder passender reagieren zu können, wie die Kinder eben in Alltagssituationen unterstützt werden können. Mhm. Aber dafür ist, glaube ich, dieses Verständnis von den Besonderheiten der Störung einfach unglaublich wichtig.
Ja, voll. Ich erinnere noch, wie Ida erzählt hat, dass Jakob den Kindergarten gewechselt hatte, glaube ich, oder die Gruppe auf jeden Fall in einem neuen Setting im Kindergarten war und dort Erzieherinnen und Erzieher ein bisschen anders mit ihm umgegangen sind und zum Beispiel, wenn er sehr angespannt war und ihm alles zu viel war, er so eine Auszeit bekommen hat auf dem Flur, aber mit offener Tür, also wo er sich gut selber wieder regulieren konnte, um dann selber entscheiden zu können, wann er zurück in die Gruppe gehen konnte. Und Ida hat gesagt, das hat total gut funktioniert. Und manchmal stelle ich mir vor, sind das ja auch schon so, ich sag mal, kleinere Dinge, die auch gut veränderbar sind im Alltag, die dann aber schnell auch allen Betroffenen helfen können.
Genau, das müssen ja nicht bahnbrechende, wahnsinnige neue Ideen sein, aber es geht eben darum, auch an Kleinigkeiten oder an kleinen Schrauben zu drehen, wo vielleicht auch die Kinder, die gerade je jünger sie sind, desto weniger Zugang haben sie natürlich auch nochmal zu ihren eigenen Emotionen und haben weniger eigene Regulationsmöglichkeiten. Da sind sie auch darauf angewiesen, dass die Erwachsenen vielleicht das frühzeitig erkennen, dass da vielleicht ein Anspannungslevel gerade steigt und die Kinder keine eigene Idee haben, wie sie aus der Nummer rauskommen und dann vielleicht tatsächlich für die Kinder entscheiden, jetzt ist eine Pause angesagt. Sagt, welcher Form auch immer, das muss man natürlich gucken, welche Art von Unterbrechung braucht da welches Kind. Aber genau, da ist auch wieder ganz wichtig dieses Verständnis und nicht, dass das Kind stellt sich an oder das kann ja wohl so schwer nicht sein, die anderen Kinder schaffen das ja auch. Ja, diesen Maßstab darf man halt nicht nehmen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was auch immer wieder in Kindergarten, Schule passiert, dass man denkt, so schwer ist es doch nicht. Wieso schaffen das die anderen 28 und dieses eine Kind nicht? Brauchst denn immer eine Extrawurst? Und dann sage ich, ja, brauchst.
Ja, in dem Fall schon. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über Kindergärten und Schulen gesprochen. Was ist denn so aus deiner Erfahrung auch in der Arbeit mit den Familien zu Hause oft schwierig, also zwischen Kindern und Eltern und wie kann da unterstützt werden? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das ist natürlich eine Störung, die sich sehr erheblich auch aufs Familienleben auswirkt. Vor allem, wenn auch noch Geschwister da sind. Bei Einzelkindern haben die Eltern natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, auf dieses Kind einzugehen, das ganze Tempo auf das Kind anzupassen, was immer noch nicht leicht ist, aber natürlich vielleicht mehr Möglichkeiten hat. Bei Geschwistern, ja, muss ich natürlich da nochmal die Aufmerksamkeit und die Ausrichtung auf alle aufteilen und ja, das ist schon mal recht schwierig, weil die Kinder oft bestimmte Strukturen brauchen, anders, ja, leichter gestört sind vielleicht als die Geschwisterkinder, dann ist die Frage, auf welches Kind achtet man denn jetzt wie? Und dann gibt es natürlich auch oft so diesen Appell an die gesunden Kinder, dass die ihn vielleicht ein bisschen mehr unterstützen müssen oder mehr zurückstecken müssen, ja, weil eben das autistische Kind oft so ein bisschen den Ton angibt. Ja, ne, das ist sicherlich eine große Schwierigkeit. Wie wird man den Geschwistern ja gerecht? Wo gibt es auch Pausen für alle Beteiligten? Denn es ist anstrengend, ne, diese Kinder zu unterstützen. Und wenn dann man vielleicht kein gutes Netzwerk hat, wo alle sich gegenseitig unterstützen, sich Auszeiten verschaffen können, dann ist es, glaube ich, ganz schön herausfordernd.
Ja. Wie ist denn so deine Erfahrung mit auch, ich sag mal, anderen Unterstützungsangeboten zusätzlich zu dem, was ihr so macht? Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn du sagst, Geschwisterkinder sind auch oft ja mit betroffen, weil sie einfach Herausforderungen miterleben in der Familie und gleichzeitig aber auch weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, sie da auch intensiv begleiten zu können. Gibt es sowas wie, ich sag mal, Selbsthilfegruppen für Geschwisterkinder oder genau anderweitige Unterstützungsangebote? Oder würdest du sagen, oh, coole Idee, aber brauchen wir noch?
Ja, ich würde sagen, das Problem in Deutschland in Kombination mit Autismus ist so, dass die Versorgung generell sicherlich noch ganz viel Luft nach oben hat. Es gibt ja ein Standardversorgungssystem, es gibt die Autismustherapiezentren, die natürlich auch extrem überlaufen sind, extrem lange Wartelisten, Wartezeiten haben. Und wie viel Varianz und Spielraum da für alle beteiligten Betroffenen ist, das hängt sicherlich auch ein bisschen vom Engagement der Mitarbeiter und der Möglichkeiten ab. Es gibt natürlich Gruppenangebote für die autistischen Kinder, es gibt natürlich Elternberatung, vielleicht auch Elterngruppen, wobei Eltern sich natürlich auch untereinander schon mal ganz gut vernetzen, um sich da auszutauschen. Ob es auch sowas wie Geschwistergruppen gibt im Standardversorgungssystem, weiß ich nicht, kann ich mir ehrlich gesagt allerdings nicht so wichtig vorstellen, dass das eine, dass das standardmäßig angeboten wird. Das ist dann so ein bisschen das Schöne bei uns im Projekt. Dadurch, dass wir, das MIA-Projekt ist ja vor ja mittlerweile 17 Jahren entstanden. Das haben wir auch weiterentwickelt. Es gibt, das ist so ein Modul, das wir anbieten. Es läuft unter einem gemeinnützigen Verein, der heißt VIA. Steht für Verein für wissenschaftliche Intervention bei Autismus-Spektrum-Störungen, wo das MIA-Projekt unter angeboten wird, aber eben auch weitere Bausteine, die sich noch ein bisschen mehr anpassen an den Bedarf, der da an uns herangetragen wird. Eben auch sowas wie Geschwistergruppen, wenn sich das irgendwie gerade anbietet und unsere Ressourcen zur Verfügung stehen, aber auch Elterngruppen zum Austausch. Ja, oder eben Schulung oder Beratung der Kita-Kräfte oder der Lehrer, was auch immer da gerade gebraucht wird. Wir arbeiten da tatsächlich sehr bedarfs- und anliegenorientiert.
Schön. Also das heißt, in Teilen gibt es sowas schon, aber es ist auch noch ausbaufähig und das wäre schön, wenn es davon noch mehr geben würde in
Deutschland. Auf jeden Fall. Also die Bandbreite der Versorgung autistischer Systeme, sag ich mal, die könnte sicherlich noch ein bisschen bunter werden.
Okay. Ja, jetzt haben wir viel über IDA gesprochen und ja, was können eigentlich Systeme drumherum machen und haben viel über das gesprochen, was auch schwierig ist für Menschen mit Autismus. Ich würde gerne einmal noch auf Tom eingehen, der ja auch in unserem Podcast gesprochen hat und auch uns viel erzählt hat, wie er gelernt hat, mit seinem Autismus so klarzukommen, würde ich sagen. Und da würde ich gerne eine Kategorie einbauen, die wir gerne haben in unserem Deep Dive.
Ein Satz, ein Gedanke.
Und zwar hat Tom, ich kann mich leider nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber er hat sowas gesagt wie, naja, ich finde, in meiner Welt bin ich halt der Coolste. Genau, und mich würde total interessieren, was dieser Satz oder diese Aussage bei dir so für Gedanken hervorbringt.
Okay, ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, ich weiß, was er meint. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was so, ja, das Bedauerliche ist, denn die Kinder, die sind ja ganz toll und ganz besonders und haben einen sehr eigenen und sehr interessanten und sicherlich auch bereichernden Blick auf die Welt. Können die nicht immer teilen, aber manchmal eben schon, so in Fällen von Tom. Und das ist so schade, dass wir da so wenig Einblick bekommen, weil natürlich ja die meisten Interventionen auch darauf abzielen, irgendwie in unserer dominierenden Welt zurechtzukommen und die zu verstehen. Und natürlich die Brücke in die andere Richtung dann tatsächlich schon, muss man fairerweise sagen, vernachlässigt wird. So, ne, das ist schön, dass er das so sagt. Und er soll auch in seiner Welt agieren und sich da hin zurückziehen oder da schalten und walten, so viel er möchte und dass es ihm gut geht. Und trotzdem ja, ist die andere Welt irgendwie der Hauptschauplatz und das ist natürlich immer so ein bisschen nicht so ganz fair.
Ja, voll. Ja, aber ich glaube, das ist was, was wir vielleicht auch nochmal so aus dem Deep Dive, finde ich, schön mitnehmen können. Also, dass es noch mehr Wege braucht, um auch, ich sag mal, die Brücke in die autistische Welt zu bauen. Also, genau, dass Unterstützungsangebote existieren, aber gerne auch noch ausgebaut werden können und aber auch so dieser Appell nochmal zu sagen, Menschen mit Autismus sind Menschen, die einen etwas anderen Blick aufs Leben haben, aber einen total schönen und besonderen
auf jeden Fall
Blick haben und ganz viele Ressourcen haben, die, finde ich, schnell verloren gehen, wenn man immer nur auf das schaut, genau, wo sie vielleicht sich unterscheiden von anderen Menschen und es dadurch zu Konflikten oder zu Schwierigkeiten kommt.
Ja.
Und so ein bisschen die Einladung, auch diese Menschen mehr kennenlernen zu können und auch die Ressourcen zu sehen, die autistische Menschen so mitbringen.
Ja.
Ja, das finde ich einen ganz schönen Appell an alle, die Lust haben, sich weiter auch mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen. Okay, ja, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen.